Deutschlandfunk zur Diskussion.
Das waren sie jetzt also, die drei Landtagswahlen in diesem Jahr. Nach Sachsen und Thüringen wurde am Sonntag in Brandenburg der Schlusspunkt gesetzt. Die etablierten Parteien erreichen nur noch die Hälfte der Wahlberechtigten. Mitunter fallen FDP, Grüne und Linke nur noch unter ferner Liefen. Was folgt aus diesen Landtagswahlen? Das besprechen wir in dieser Ausgabe der Diskussion. Wie stark ist die Polarisierung in den Ländern? Wo und wie findet die Gesellschaft wieder zusammen? Was folgt aus dem Wahlverhalten jüngerer Menschen, bei denen die AfD stark abschneidet? Und welche Antworten sollten die Parteizentralen finden? Dafür haben wir vier Gäste aus Thüringen und Brandenburg eingeladen. Mein Name ist Sina Fründrich und ich freue mich auf Werner Henning. Er war der dienstälteste Landrat bis vor kurzem, und zwar im Eichsfeld in Thüringen für die CDU. Und er sagt, auch die bürgerlich-konservativen Parteien erreichen die Wähler nicht mehr so richtig. Katja Nils arbeitet für die Bürgerstiftung Barnim-Uckermark in Brandenburg. Sie vermittelt im Prinzip Demokratie auf Marktplätzen und bringt Menschen zusammen, zum Beispiel in Wanderkneipen. Mit Kneipen kennt sich auch Marcel Rojo aus. Er ist Inhaber einer Bar in Sonneberg, engagiert sich gegen Rechtsextremismus in dem Landkreis, in dem der AfD-Mann Robert Sesselmann im Amt ist. Und er fühlt sich politisch auch alleingelassen. Und Maximilian Wonke ist in der Runde dabei, SPD-Bürgermeister der Gemeinde Panketal im Landkreis Barnim, nordöstlich von Berlin. Und er sagt, man müsse mit allen Menschen jetzt ins Gespräch gehen. Ihnen allen herzlich willkommen.
Guten Abend.
Hallo.
Ja, guten Tag.
Und herzlich willkommen.
Und wir sprechen am 25. September nachmittags miteinander und sind zusammengeschaltet aus den verschiedenen Ecken. Maximilian Wonke, im Wesentlichen lässt sich ja jetzt nach diesen Landtagswahlen sagen, vor allem AfD und BSW können noch punkten. Sind die etablierten Parteien am Ende? Wie stehen Sie dazu?
Na, ich hoffe nicht, dass sie am Ende sind, aber es ist natürlich eine sehr schwere Zeit, auch eine sehr harte Probe, auch in der Frage, wie können wir unsere Themen noch gut kommunizieren und haben wir einen guten Kommunikator? Mit Blick auf die Landtagswahl in Brandenburg muss man auch konstatieren, dass die Brandenburger SPD offensichtlich einen guten Kommunikator hat, jemand, dem die Leute vertrauen, mit Dietmar Woidke, den sie deshalb auch gewählt haben, den auch viele gewählt haben, die sonst nicht SPD unbedingt wählen. Auf Bundesebene ist es etwas anders. Und wir sehen eben auch, dass heute, wo der Grünen-Vorstand auch seinen Rücktritt erklärt hat, dass hier schon kritische Fragen gestellt werden müssen, wie wir die Menschen noch von unseren Anliegen her überzeugen und wie vielleicht auch das eine oder andere im Kompromiss, im Dialog mit den Menschen auch nochmal überdacht werden müsste.
Werner Henning, aus Ihrer Sicht, sind die etablierten Parteien jetzt abgestraft worden bei diesen Wahlen?
Die etablierten Parteien sind sicherlich weiterhin ungemein wichtig. Schließlich haben sie in den, ich sage mal, letzten 10, 15 Jahren sehr viel Kompetenz, die früher oder nach der Wende, besonders in der Gesellschaft, heute reden wir von der Zivilgesellschaft, lag, an sich gezogen. Aber ich beklage, dass sie eben viele Erwartungshaltungen auch mit genährt haben und letzten Endes nicht liefern. Und ich glaube, dass wir das auch ein Stück bei diesen Wahlen mit gesehen haben, sodass wir jetzt an dem Punkt sind, dass die Zivilgesellschaft, die bürgerliche Gesellschaft oder als Vertreter der Gemeinden, die kommunale, die Gemeindeebene, das Alltagsleben wieder vieles zurücknehmen muss, aber nicht im Sinne einer Rebellion gegen etablierte Parteien, sondern im Sinne einer Konzentration auf das Wesentliche. Und ich glaube, wir sind jetzt in der Zeit, dass jeder wieder auch seinen Job machen muss und nicht über Gebühr meinen sollte, dass er die Belange der anderen zu regeln habe. Und ich glaube, wir gehen in eine Zeit einer neuen Differenzierung zwischen der etablierten Politik und eben dem bürgerlichen Leben vor Ort. Und ich bin gespannt, wie es sich entwickelt.
Das sind Punkte, die wir noch vertiefen werden im Laufe der Sendung. Frau Nils, manche sprechen jetzt von einer Polarisierung, die sich anhand des Wahlergebnisses ablesen lässt. Entspricht das auch dem gesellschaftlichen Bild, das Sie in der Uckermark mitbekommen?
Also ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Also insgesamt gibt's natürlich, es ist alarmierend. Wir haben so eine Rechtsruckspirale, die sich auch weiter dreht. Das macht auf jeden Fall Sorgen, und polarisierende Kräfte, rechtsextreme Kräfte nehmen deutlich Fahrt auf, haben deutlich Fahrt aufgenommen und nehmen jetzt auch wahrscheinlich noch weiterhin deutlich Fahrt auf. In der Gesellschaft an sich, wenn ich jetzt nochmal zurückblicke, wir hatten ja vorher auch die Kommunalwahlen in Brandenburg, und seitdem Unternehmen sitzen in nahezu jeder Gemeindevertretung oder Stadtverordnetenversammlung AfD-Zugehörige. Und das verändert natürlich dort auch das Gefüge. Das hilft nicht besonders in der Debattenkultur, die vorher auch schon nicht besonders rosig war. Und diese Spaltung, die zeigt sich dort auf jeden Fall irgendwie schon, aber man versucht dann doch auch, so erlebe ich das jedenfalls, schon irgendwie teilweise eine Haltung zu zeigen, teilweise aber auch natürlich trotzdem miteinander im Gespräch zu bleiben. Also wir haben diese Brandmauer-Diskussion hier immer, wo keiner so richtig weiß, wie soll es eigentlich auf dieser Ebene gehen und kann auch gar nicht wirklich gehen, weil es geht darum, dass Menschen zusammen irgendwas tun und was aushandeln. Es gibt so ein Ringen um das gegenseitige Vertrauen, das erlebe ich schon. Das hängt sehr davon ab, wie so die Zusammensetzung der Einwohnerschaft in den Orten ist. Also da gibt es schon Unterschiede.
Marcel Rojo, wie erleben Sie denn dieses Ring bei Ihnen in Sonneberg? Sie haben eine Bar, da kommen verschiedene Menschen zusammen. Wie erleben Sie das?
Ich glaube, bei uns gerade in der Bar in Tresen ist ja immer ein Kommunikationsort, in dem man versucht, miteinander zu reden und vielleicht auch den einen oder anderen Punkt zu verstehen, der nicht mit der eigenen Politik konform geht. Ich erlebe bei uns eigentlich, dass die ganze Gesellschaft wie auf einer Wippe basierend nach rechts wegkippt. Immer schneller, immer schneller. Auch völlig unbegründet aus den die Dinge, die immer wieder rausgehoben werden, dass man sagt, deswegen wählen die Menschen die AfD. Die Punkte werden so unterschiedlich. Es ist nicht irgendeine Altersarmut, es ist nicht irgendwie die reine Migration, es sind nicht einzelne Punkte, sondern die Menschen sind mit der aktuellen Politik so derart unzufrieden, wählen auf kommunaler Ebene einfach blind Extremisten, weil sie mit der Bundespolitik unzufrieden sind. Und da sage ich, an meinem Tresen wiedergespiegelt würde ich sagen, der Rechtsruck in Deutschland oder in Europa ist ein absolutes Verschulden aller etablierten Parteien, weil sie gar nicht mehr wissen, was die Menschen eigentlich von ihren Politikern, von ihren gewählten Politikern zu halten haben und zu erwarten haben.
Herr Henning, Herr Wonke, da interessiert mich jetzt, was Herr Rojo da gerade beschrieben hat oder als These in den Raum gestellt hat, wie Sie darauf gucken.
Ja, also Herr Rojo, Sie sprachen gerade Verschulden der etablierten Parteien. Ich stimme Ihnen zu, im Ergebnis ist es so gekommen, wie Sie es beschrieben haben. Aber Verschulden, ich würde es anders formulieren. Ich würde sagen, das normale bürgerliche Leben, die Menschen in der Gemeinde haben zu sehr sich auch von den etablierten Parteien das Heft aus der Hand nehmen lassen. Sie haben viel zu viele Themen, die ganz normal in das Alltagsleben hinein gehören, den Parteien überlassen. Und die Parteien haben eben auch versprochen oder gesagt, dass sie diese Themen lösen wollen.
Ohne Herr Henning, haben Sie da ein Beispiel? Sie haben ja gerade schon mal die Ebenen angesprochen. An welche Beispiele denken Sie da, bei denen Sie erwarten würden, dass die Menschen das vor Ort eigentlich selber lösen müssten?
Also nehmen wir nur das ganz dramatische Thema eben Flüchtlinge. Am Ende des Tages müssen die Menschen vor Ort dieses Thema doch selbst lösen. Integration findet vor Ort statt, über den Arbeitsmarkt, im bürgerlichen Leben, in den Vereinen etc. Aber die Parteien geben sehr stark ihre Instrumentarien von quasi oben vor und sagen, wie das geschehen soll, sind aber mit diesen Methoden auf der eigenen Ebene eben längst auch nicht gut zurechtgekommen. Die große Politik fordert nach Idealvorstellungen Lösungen ein. Aber die funktionieren an der Basis nicht. An der Basis muss man sich am Ende des Tages selbst etwas einfallen lassen, wie das Zusammenleben im Alltag dann eben geht und selbst auch mit denen zurechtzukommen, wo sich einem das Gefieder zu Berge sträubt oder sträubt. Also Menschen, von denen auch Herr Rojo spricht, wie heute formuliert wird, mit welch rüder Sprache eben heute Dinge beschrieben werden und wie so im Grunde die Emotionen losgetreten sind und dem allen freien Lauf gelassen wird.
Maximilian Wonke, wie schauen Sie da drauf?
Also es ist natürlich schon auch so, dass wir beobachten können in der Gesellschaft, dass wir viele Konfliktlinien haben, die sich aber überlagern und damit zu einer Spaltung und Polarisierung führen. Das sind einmal Corona-Fragen, Impfungsfragen, Verhältnis zu NATO, Ukraine-Krieg, Klimawandel, Gender-Debatte, Flüchtlinge und all das, was ich gerade vorgelesen habe, was durchaus die Leute emotional auch ansteuert, wird ja von wenigen Parteien, also eigentlich nur von zweien, von der AfD und vom BSW getragen und ist damit natürlich ein wunderbares Einfallstor, um, sage ich mal, mit einer Partei, die noch nicht mal ein Jahr existiert, schon Regierungsbeteiligung einfordern zu können. Bei den Flüchtlingen haben die Bürger irgendwann schon gemerkt, dass es irgendwie dem Plan fehlt. Also da kann man, finde ich, sehr schwierig zu sagen, das muss jetzt auf der kommunalen Ebene vor Ort irgendwie gelöst werden. Also wir machen hier kein Arbeitsrecht. Wir reden nicht über die Anerkennung von Ausbildung. Wir können auf kommunaler Ebene auch keine adäquaten Deutschkurse anbieten. All das wurde nicht wirklich überdacht. Das war ein Stück weit handelbar, aber dadurch, dass der Flüchtlingsstrom eben immer weitergeht, haben die Bürger dann schon ein feines Gespür. Und ich habe auch sehr gemerkt, hier vor Ort, also wir haben in Pankethal sehr wenig Flüchtlinge, weil wir eine klassische Randgemeinde sind mit ganz wenig Wohnungen oder Unterbringungsmöglichkeiten. Aber auch hier ist sozusagen die Stimmung dann doch gekippt und auch in anderen Gemeinden, weil eben der Plan dahinter fehlte. Es wurde nicht nachgesteuert, sondern man hat dann, ich sage mal so, die Raute gemacht und gehofft, das klappt so. Und ich würde mal noch auf eine Sache eingehen, die Frau Nils gesagt hat, gerade auch die Thematik, wie gehen wir denn jetzt mit diesen neuen Mehrheiten in den Kommunen um? Das Bündnis Sarah Wagenknecht ist ja nicht zur Kommunalwahl angetreten, also nicht geschlossen, sondern wir haben aber hier eine starke AfD-Fraktion auch in vielen Gemeinden und fragen uns natürlich schon, wie man umgehen kann damit. Und die Brandmauer gibt es auf Kommune nicht. Und wir haben uns mal zusammengesetzt. Ich bin auch Vorsitzender der Sozialdemokratischen Gemeinschaft für Kommunalpolitik in Brandenburg und mal rote Linien definiert. Also welchen Fall kann ich wie handeln im Umgang mit der AfD? Stimme ich mit der AfD? Ja, wir stimmen natürlich auch AfD-Anträgen zu als SPD, wenn es zum Beispiel um die einfache Benennung von sachkundigen Einwohnern für Ausschüsse geht. Na, das sind Dinge, da kann man eben nicht sagen, ihr stimmt nie mit denen, sondern das würde dann, sage ich mal, die Verlässlichkeit in die Politik auch stark einschränken, wenn man da nicht zustimmen würde. Also da haben wir mal rote Linien definiert und auf die kommt es eigentlich an. Eine Brandmauer auf kommunaler Ebene kann es auch nicht geben.
Herr Rocho, wie schauen Sie auf solche rote Linien, wie Herr Wonke die jetzt gerade beschrieben hat? Also in bestimmten Sachfragen stimmt man mit der AfD?
Allein der letzte Satz ist für mich schon wieder schockierend, wenn ich höre, eine Brandmauer auf kommunaler Ebene kann es nicht geben. Also Ich komme aus einer Zeit, also ich bin aufgewachsen Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre, als es noch katastrophal war, was so Rechts- und Linksextremismus anging. Und da gab es immer den Spruch, du kannst dich mit jedem unterhalten, du kannst jeden versuchen zu überzeugen, aber mit Kadern spricht man nicht. Und mit Vertretern einer Partei, die in Thüringen als gesichert rechtsextrem ist, sehe ich nicht, wie man mit diesen Leuten irgendeine Art von demokratischer Politik überhaupt gestalten sollte. Also Das ist keine Brandmauer, das ist einfach eine Sache, wo ich sage, das kann man demokratischen Wählern nicht antun, dass man sich wieder an einen Tisch, wieder entgegen dem, was man aus der Geschichte hätte lernen müssen, mit diesen Leuten einfach nicht zusammenarbeiten. Zu dem anderen muss ich einfach sagen, meine Vorredner jetzt in dem Thema, den kann ich mal mit auf den Weg geben, dass zur Kommunalwahl uns, also Kommunalwahl war ja sowieso in Sonneberg und Thüringen AfD geprägt, eigentlich Europapolitik, Bundespolitik, Sachen, die in der Kommunalwahl nichts zu suchen hätten. In der Landtagswahl habe ich hier bei mir CDU-Plakate gesehen, in denen drauf stand Mario Vogt und ein neuer Ministerpräsident. Also wenn das alles ist, was demokratischen Parteien an Themen ist für die Normalbevölkerung, für die Zivilbevölkerung, da brauche ich mich nicht wundern, dass kein Mensch weiß, was er eigentlich wählen soll. Was wähle ich denn? Ich kann doch nicht einfach sagen, ja, das ist euer neuer Ministerpräsident. Damit sind wir noch nicht fertig mit dem Thema. Jede einzelne populistische Partei hat natürlich Themen einfach auf den Tisch geworfen, die sie gar nicht umsetzen können. Aber sie erreichen damit die Leute. Und keine andere Partei hat das auch nur ansatzweise aufgenommen. Um das Ganze ein bisschen verschärft zu formulieren, würde ich einfach mal sagen, mein 17- oder 18-jähriges Ich hätte wahrscheinlich auch mehr Bock auf rechts, weil es einfach cooler ist. Ja. Und das zeigt mir einfach nur, wie weit unsere Politik der alten Herren und Damen an den Normalbürgern einfach vorbeigeht.
Interessante These, die Sie da jetzt in den Raum stellen. Katja Nils, das würde ich gern an Sie weitergeben. Herr Rocho, wir hören da Ihr Kind im Hintergrund, nur um das einmal transparent zu machen. Katja Nils, Sie sprechen ja auch mit Jugendlichen, mit Jungwählerinnen und Jungwählern. Begegnet Ihnen da auch das, was Herr Rocho gerade gesagt hat? Mein 18-, 17-jähriges Ich würde auch eher rechts wählen, weil die rechtsextrem in dem Fall, weil die cool sind in der Ansprache?
Also ich glaube schon. Wir haben das erlebt. Also das 16- und 17-jährige Ich von Herrn Rochow ist uns vielfach begegnet. Und tatsächlich sehr unterschiedlich. Also wir waren jetzt in den letzten 3 Wochen mit vielen, vielen jungen Menschen, nicht nur mit jungen, aber vielen, vielen jungen Menschen in der Uckermark zusammen. Und es gab sozusagen dort erstmal mehrheitlich so eine Idee von, ja, komm, ich wähle die AfD. Klar, ist auch gar keine Frage. Wir sind eigentlich über die Themen eingestiegen. Ne? Wir sind über Themen eingestiegen mit dem Wahl-O-Mat und da steigt man nicht über Parteiplakate ein oder über Sprüche oder wo es mir im Übrigen ähnlich wie Herrn Rochow teilweise ging, dass ich auch dachte, Mann, in der Werbung werden tatsächlich auch hier schon die Ebenen mächtig vermischt, wenn die Ampel abgewählt werden soll auf Plakaten. Das fand ich auch erschreckend. Dann sozusagen fragt man sie, ja, wie stehst du zu welchen Themen und warum? Und dann kommt eine Wahl-O-Mat-Auswertung. Da wird ja sozusagen, für die, die den Wahl-O-Mat nicht kennen, so eine prozentuale Übereinstimmung in den Antworten mit den Parteien, die genau dieselben Thesen vorher beantwortet haben, ausgerechnet. Man weiß dann noch nicht so ganz genau, warum man übereinstimmt oder nicht übereinstimmt, aber erstmal gibt es so ein Ergebnis. Und da stand die AfD ganz oft nicht oben. Und das hat aber nicht in diesem Gespräch dann unbedingt dazu geführt, mal über die Inhalte noch mal ein bisschen genauer zu gucken, na, ist denn die AfD eigentlich deine Partei? Weil da greifen offensichtlich andere Faktoren dann eher. Dass es tatsächlich irgendwie eine coole Ansprache vor Ort ist. Die AfD ist hier bei uns in der Uckermark extrem präsent, nicht nur in den sozialen Medien, aber auch tatsächlich persönlich sehr präsent, was ich hochdramatisch finde. Das schaffen andere nicht wirklich so. Das hängt natürlich auch wieder sehr stark damit zusammen, welche Parteien sind denn vor Ort eigentlich wirklich gut da mit altersgemischten Ortsgruppen, Ansprachen, mit transparenten Strukturen, wirklich auch flächendeckend. Das haben wir oft gehört, naja, hier gibt's ja gar niemanden, den wir so richtig dazu ansprechen können. Natürlich gibt es von jeder Partei hier irgendwo ein Wahlkreisbüro, aber das heißt noch lange nicht, dass Menschen sich, also auch junge Menschen sich da sehr angesprochen fühlen, oder dass es auch wirklich passiert. Also insofern gibt es da schon deutliche Lücken, was die AfD offensichtlich irgendwie ganz gut hinbekommen hat, beziehungsweise was dann auch noch so eine Erzählung, die dann weitergegeben wird und sich dann auch noch vervielfacht, ne, durch Eltern im Elternhaus, im Verein, beim Dorffest. Ich bin immer sehr im ländlichen Raum unterwegs. Also da verstärkt sich dann auch noch sowas. Also insofern haben wir das schon sehr stark erlebt. Auf
jeden Fall. Also da wird die Echokammer dann noch mal stärker. Maximilian Wonke als Bürgermeister der Gemeinde Panketal. Die Lücke, die Frau Nils jetzt gerade beschrieben hat, wird die zu wenig ausgefüllt von den etablierten Parteien SPD, CDU, Grüne und so weiter?
Ja, das ist eine Frage, die mich auch sehr beschäftigt. Wie kann man in die Jugend rein besser kommunizieren? Ne? Klar hat das was Rebellisches irgendwie, AfD zu wählen. Das ist, wie Herr Rochow auch sagt, irgendwie auch ein bisschen cool, ein bisschen das zu wählen, was alle aufregt. Ja, mein 14-, 15-jähriges Ich wäre wahrscheinlich auch so, dass er sagt, ich will die mal ein bisschen ärgern. Und wie Frau Nils auch sagt, das ist eben das Komische, dass dann eigentlich was rauskommt, wenn sie mal einen Wahl-O-Maten machen, den man auch ein bisschen kritisch betrachten kann, weil dort die Parteien nicht immer ganz das eintragen, was sie eigentlich vorhaben, sondern das, was sie hoffen, die Leute ankreuzen werden. Aber da müssen wir schon auch reinschauen. Und es braucht halt eigentlich, was ich eingangs schon gesagt habe, bei den Kommunikatoren, Authentizität. Die Menschen, die da stehen, die oben auf der Bühne stehen, die müssen irgendwie auch glaubhaft sein. Und das ist bei Führungspersonal von den großen Parteien gerade nicht besonders da. Das merkt man auch, wenn man sie reden hört. Und das ist das Schwierige. Und wenn es eine AfD, eine Alice Weidel, die ist authentisch. Ja, die ist halt stramm rechts, aber das nimmt man ihr auch ab. Und bei anderen ist das eben schwieriger. Wir haben ja auch wieder in Brandenburg eine sehr starke personenbasierte Wahl gesehen und merken eben, ja, Politik ist nicht nur Programm, sondern eben auch guter Kommunikator und eine gute, annehmbare Person, bei der man auch gerne sein Kreuz macht.
Das ist jetzt interessant, was Sie sagen, weil Herr Rochow hat ja eigentlich gesagt, dieser Fokus auf eine Person, Stichwort Mario Vogt, auf den Wahlplakaten, das reicht eigentlich nicht, sondern man muss eben auch über den Inhalt kommen. Herr Henning, vielleicht an Sie die Frage, was wäre dann da die beste Strategie?
Also ich bin erst einmal sehr dicht bei Herrn Rochow und meine, es muss Inhalt kommen und Inhalt meine ich, das muss Haltung sein. grundlegende Dinge, nicht nur zu sagen, wenn ihr mich wählt, dann, das so stand es auch auf den CDU-Plakaten, dann werden wir tun, was die Bevölkerung im Grunde seit Monaten oder seit Jahren eben will. Das ist nicht die Strategie, sondern es gehört auch zur Strategie unter Umständen auch zu sagen, es gibt Tabuzonen. Ich bin nicht bereit, in diesem Stil auch miteinander zu kommunizieren, wie wir das zum großen Teil in Thüringen erleben. Und ich nehme mal noch einmal den Begriff Brandmauer, der von der Politik sehr propagiert worden ist, aber der aktuell schon aufgelöst wird, indem gerade in Thüringen, auch auf der Landesebene, schon wieder gesagt wird, alle müssen miteinander irgendwie reden, weil der Wähler doch denen, die regieren wollen, dieses zum Auftrage gemacht habe. Das ist falsch. Auch die Gewählten sind im Endeffekt noch lange nicht verpflichtet, alle Unmöglichkeiten oder allen Unfug oder alles, was sich eben überhaupt nicht gehört, ins Werk zu setzen. Und ich auf Ihre Frage zurück, und ich vermisse vor allen Dingen erst einmal auch von der Politik, die jetzt etwas umsetzen soll, grundlegende Haltungen und von mir aus sogar so altmodische Dinge zu sagen, bis dahin und nicht weiter, das gehört sich und das gehört sich halt nicht. Und da, ich komme wieder auf Herrn Rochow, eben auch die klare Antwort, nein, wenn ihr so weiter auftretet, dann rede ich mit euch nicht und lasse eben auch nicht mich so weit treiben, nur mit der Begründung, dass es doch in irgendeiner Form weitergehen müsste, dass wir halt dann doch aus den Gegebenheiten irgendwie etwas Halbchristliches machen.
Herr Rochow, was Herr Henning jetzt gerade beschrieben hat, was er erwartet, wie man sich dann kommunikativ auch verhält, wie beobachten Sie das in Sonneberg? Passiert das, dass man sich dann auch einer gewissen Sprache entgegenstellt?
Also ich bin selber persönlich auf Kreistags- oder Stadtratssitzungen, Stadtrat sowieso nicht, aber Kreistagssitzungen noch nicht zugegen gewesen, kriege aber über die Regionalpresse, die tatsächlich im Haus über meiner Bar ist, ab und zu mal ins Gespräch, bekomme ich ein paar Sachen mit und muss sagen, eher nein. Also das Unsagbare wird sagbar. Man moniert sich vielleicht ein bisschen kurz drüber, aber es wird im Großen und Ganzen wird es eher hingenommen. Man merkt hier bei uns in Sonneberg, dass die örtliche CDU, die eigentlich relativ stark immer gewesen ist, sich aber aufgelöst hat in Leute, die nicht mehr mit der CDU zusammenarbeiten wollten, einen eigenen wählbaren Verein gegründet haben und der verbliebenen CDU, dass man hier eigentlich nichts anderes betreibt als Postenschacherei. Also jeder hält an seinem Stuhl fest und im Zweifelsfall arbeitet man auch mit der AfD so eng zusammen, nur ja, um noch irgendwie mit am Tisch sitzen zu dürfen. Das ist also hier sehr, sehr deutlich spürbar. Unsere Landtagsabgeordnete, die Frau Beate Meißner, die versucht den Herrn Sesselmann seit einem Jahr, seit seiner Wahl zum Landrat, zu entzaubern, politisch zu entzaubern. Ja, was ihr dahingehend so gelungen ist, dass die AfD-Stimmen einfach immer mehr und immer mehr und immer mehr geworden sind und wir jetzt schon Richtung 50% bei jeder Wahl tendieren.
Ich würde da gerne noch eine Frage dran anknüpfen. Wir haben jetzt davon gesprochen, dass AfD-Wählen unter jungen Wählerinnen und Wählern vielleicht rebellisch ist oder cool, haben Sie es genannt, in der Wahrnehmung vielleicht auch. Es gibt ja Erhebungen, die zeigen, dass jetzt das Thema Rechtsextremismus nicht besonders ausgeprägt ist im Osten, nicht ausgeprägter als im Westen der Republik. Und trotzdem gibt es ja auch eine Forderung mitunter oder die These, braucht es einen Gipfel gegen Rechtsextremismus im Osten, dass man sich diesem Problem einmal noch mal ein bisschen auch nach den Wahlen stärker widmet. Frau Nils, wie stehen Sie dazu? Oder würde das das Problem zu groß machen, weil ja doch die überwiegende Mehrheit immer noch anders wählt?
Naja, also ich weiß nicht, ob ein Gipfel sozusagen dann den Erfolg bringt, den man sich dann davon verspricht. Das ist ja auch oft, man legt dann sehr viel in eine Veranstaltung rein und was passiert dann eigentlich? Also das Allerwichtigste ist doch, was passiert im Alltag, im tagtäglichen Tun. Wir waren vorhin bei den jungen Leuten, wieso die Situation bei denen ist, haben wir gar nicht besprochen. Wir haben darüber gesprochen, warum sie vielleicht ihr Kreuz bei der AfD gemacht haben. Aber ein Punkt ist ja, wenn man so ein bisschen nach vorne guckt, und deswegen weiß ich nicht, ob der Gipfel ist es, den kann man auch machen, das ist auch wichtig. Man muss sich ja auch vergewissern und man muss gucken, wer ist eigentlich da und man muss die stärken, die da sind. Aber es geht ja eigentlich um alltägliches Erfahren. Und an einem Beispiel aus Brandenburg, wir haben hier seit 2018 in der Kommunalverfassung ein Artikel, der Kommunen verpflichtet, also Landkreise und alle anderen Kommunen, Gemeinden, Städte verpflichtet, Kinder und Jugendliche an allen sie betreffenden Angelegenheiten zu beteiligen. Das steht seit 2018 da drin. Das findet gerade im ländlichen Raum nur super selten statt. Da gibt es gar keine Idee davon, wie machen wir das denn jetzt eigentlich? Da gibt es auch keine Menschen, die großartig fähig sind, junge Leute da verlässlich zu beteiligen und sie auch zu empowern, sie auch zu bestärken, selber sich einen Kopf über Dinge zu machen, Sachen einzufordern. Ne? Also mit Blick auf junge Menschen, die vielleicht das erste Mal gewählt haben, ist doch eigentlich das größte Problem, was uns hier gerade zeigt, dass wir unsere Hausaufgaben eigentlich alle machen müssen. Das sind zum einen natürlich Parteien, die irgendwie für junge Leute auch attraktiv sein müssen, die irgendwie auch ihre Themen aufgreifen, aber auch alle staatlichen Strukturen, Ministerien, Bildungsministerium, Schule, Kita und auch die Zivilgesellschaft sind da dran. Und das eben nicht nur kurz vor der Wahl, sondern eigentlich immer. Und Rechtsextremismus ist sozusagen ein Thema, was immer noch oben auftoppt, was wir verstärkt mit Sorge sehen, was eben das Unsagbare wird wieder mehr gesagt. Das macht auf jeden Fall richtig große Sorge. Insofern ist es wichtig, sich des Themas anzunehmen, viel mehr anzunehmen und auch Kommunen zur Haltung einzufordern, was bei uns ja auch wirklich sehr unterschiedlich ist. Aber es braucht es im Alltäglichen. Beteiligungskultur, eine demokratische Kultur, damit da irgendeine Idee von entsteht. Es ist ja was mit Erfahrung. Das kann ich nicht einmal gesagt bekommen, sondern das muss ich erleben.
Also einmal erleben. Und was für junge Menschen vielleicht auch eine Rolle spielt, ist die Infrastruktur. Welche Begegnungsräume habe ich eigentlich? Herr Wonke, ist da noch ordentlich Luft nach oben?
Ja, das ist sicherlich wichtig, dass man natürlich auch Begegnungsräume schafft. Nochmal zu Frau Nils. Gesprochen. Ja, das war gut, dass es in der Brandenburger Kommunalverfassung aufgenommen wurde. Wir hatten das auch erst kritisch gesehen als Kommunalverwaltung, aber inzwischen machen wir auch solche Jugendforen oder Umfragen unter den Jugendlichen. Wir sind aber auch in einer recht guten Situation, die uns finanziell ermöglicht, auch mehrere Jugendarbeiter zu beschäftigen. Nichtsdestotrotz haben wir ähnlich hohe AfD-Wahlergebnisse in Panketal wie auch in anderen Bereichen des Landes. Da sind wir überhaupt kein Beispiel, was man herausnehmen kann. Und das ist eben das Schwierige, dass wir das ganz wenig irgendwie an Einkommensstrukturen oder anderen Strukturen verknüpfen können. Und wenn man dann vielleicht noch einen Gipfel macht zum Thema Rechtsradikalismus, das wird dann wieder so als Stigmatisierung des Ostens wahrgenommen oder das Risiko besteht. Und dann ist es, ich war ja nun auch schon auf vielen großen Besprechungen, Beratungen, dann einigt man sich auf ein Papier und dann sag mal, gut, dass wir mal drüber gesprochen haben und legt das dann in die Schublade. So, wohin fließt das aus? Und das ist das Schwierige. Ich glaube, wir sind auf dem beginnenden Weg, der auch zeigen wird, dass die AfD nicht besonders viel liefert. Gerade auch in den kommunalen Gremien ist auch der Spielraum nicht besonders groß. Wir sind ja ein Gremium und eine Institution, die vorrangig Recht und Gesetz umsetzen muss. Ich kann Herrn Rochow auch nur empfehlen, sich mal in so ein Gremium reinzusetzen. Dann sieht er sozusagen die Mühen der Ebene. Aber nichtsdestotrotz wird auch gern Symbolpolitik gemacht. Und meine CDU hat vor wenigen Tagen einem AfD-Antrag zugestimmt, Panketal nicht mehr zum sicheren Hafen zu erklären. Und das sind auch Kontaktpunkte, die ich dann kritisch finde. Und man sage, das ist meine ich zum Beispiel, das ist eine klare rote Linie. Ja, und deshalb ist es auch gerade in der kommunalen Ebene, wo es keine Koalition gibt, wo mit jedem neuen Tagesordnungspunkt sich alles wieder neu sortiert, ist es ganz wichtig zu sagen, das sind rote Linien. Und dann kann man auch eine AfD entzaubern und vielen Jugendlichen auch zeigen, dass es eigentlich nicht so sinnvoll ist, dort sein Kreuz zu machen.
Ich würde gerne noch mal einen Punkt ansprechen. Es hieß jetzt bei den Landtagswahlen immer wieder, dass auch der Frust eine große Rolle spielt. Und dann hören wir bestimmte Töne. Wir hören gleich mal rein, unter anderem von einer Fleischerei-Fachverkäuferin in der ARD-Talkshow Hart aber fair. Und dann noch zwei Stimmen, die das ZDF und wir hier im Deutschlandfunk eingesammelt haben, wo sich der Frust dann doch sehr bahnbricht.
Es geht ja auch im Moment dort oben in der Politik immer nur um dieses Problem Migration hin und her und wir müssen was tun. Aber das sind ja nicht die einzigsten Probleme. Ne? Beispiel ist, wir hatten dort einen Fleischer, wir hatten dort einen Bäcker, einen Konsum, eine Bank, einen Blumenladen. Es hat alles zugemacht. Und irgendwie fühlt man sich so, ja, irgendwie alleingelassen oder man hat Angst vor der Zukunft.
Was die Regierung macht, ist scheiße. Die lassen uns hier sitzen, vergammeln. Da fährt kein Bus und kein Zug noch mehr.
Bin 66, muss weiterarbeiten. Ist doch kein Wunder, dass sich die Deutschen aufregen. bei dieser Ungerechtigkeit hier. Deswegen hätte ich gerne die AfD dran.
Wenn wir das jetzt so hören, ich bringe noch eine These mit dazu. Der Politikwissenschaftler Karl Rudolf Korte, der spricht von Jammerfolklore und sagt, es gibt eine Minderheit, die hat radikal gewählt. Also soll man da vielleicht gar nicht so genau hinhören, Herr Henning?
Nein, so würde ich es nicht sagen. Man muss das, was die Leute sagen, wohl verstehen. Aber ich komme wieder zu meiner Ausgangsthese. Politik hat über viele Jahre zu sehr suggeriert, sie könne alles lösen. Sie kann eben nicht alles lösen. Wir sind in einem ganz konkreten marktwirtschaftlichen System unterwegs. Dort kann Politik so manches abmildern. Aber es muss am Ende des Tages alles bezahlt werden. Und wenn die Bezahlbarkeit auch auf der kommunalen Ebene nicht gesichert ist, dann sind eben die Busse auch nicht so einsetzbar für den Bürgermeister oder den Landrat, wie man sich das halt wünscht. Und ich glaube, dass eben über diese politische Diskussion auch viele Probleme erst einmal auch entstanden sind, indem man Erwartungshaltungen auch unterstützt hat, die einfach in der Realität so nicht erfüllbar sind. Und von dort her meine ich, muss auch Politik und muss das gesamte tagtägliche Leben wieder viel ehrlicher werden. Und überhaupt, apropos eben Ehrlichkeit, dass sich jeder auf die Dinge konzentriert, die er tatsächlich eben realisieren kann. Und nur die Anmerkung noch von mir, ich bin in meiner Amtszeit, ich bin jetzt ein Vierteljahr im Ruhestand, in meiner Amtszeit immer recht gut gefahren, indem ich auf der kommunalen Ebene gesagt habe, wir reden hier nur über die Dinge des eigenen Wirkungskreises. Und da reden wir darüber, wie wir die Dinge, für die wir unmittelbar zuständig sind, wie wir die bestmöglich lösen, und war immer bemüht, dass wir uns auf unserer Ebene nicht zu viele allgemeine politische Diskussionen, wo auch ich eine Meinung zu habe, aber die kann ich in meinem Kreistag so nicht lösen. Und wenn ich sie in meine kommunale Ebene so unmittelbar hineinlasse, dann habe ich am Ende dieses große Konglomerat und habe am Ende des Tages nur Unzufriedenheit und werde dann als Bürgermeister oder als Landrat genauso verantwortlich gemacht für all das, was eben ihre Originalstimmen durchaus nachvollziehbar eben formuliert haben.
Marcel Rojo, finden Sie das auch nachvollziehbar, was Sie da jetzt gerade gehört haben?
Natürlich sind das Sachen, die glaube ich, überall. Das würde ich jetzt nicht mal nur auf den Osten, das glaube ich überall in der Provinz ist das überall so. Dass es immer vereinzelt Stimmen gibt, die sagen, vor 50 Jahren war die Welt besser, da war alles schöner und einfacher. Wenn der örtliche Fleischer zumacht, dann hat es nicht unbedingt was mit Politik zu tun. Dann ist es, vielleicht ist es einfach wirtschaftlich nicht mehr tragfähig oder dergleichen. Das sind aber alles Sachen.
Was folgt ja was draus für eine Dorfstruktur zum Beispiel?
Natürlich, aber wenn die örtliche Gaststätte oder der örtliche Fleischer zumachen, dann ist es ja auch meistens die Schuld der Leute, die mit dort gelebt haben. Wenn die Dorfkneipe nicht mehr besucht wird und deswegen kein Geld mehr verdient wird, warum sollte sie dann offen bleiben? Natürlich kann man auf kommunaler Ebene da auch vielleicht politisch irgendwie ein bisschen eingreifen, ein bisschen subventionieren oder unter die Arme greifen an sich, aber das wird es am Ende des Tages ja auch nicht werden. Man kann ja nicht künstlich irgendwelche Sachen am Leben halten, die eigentlich nicht tragfähig sind. Deswegen zu den äußersten Mitteln zu greifen und Extremisten zu wählen, halte ich für extrem fragwürdig und würde ich jetzt noch nicht mal den Leuten selber zuschreiben, sondern einfach...
Können wir jetzt auch den Leuten in der Collage gar nicht allen unterstellen, ne? Einmal kurz klarzustellen, um hier keinen falschen Kontext irgendwie aufzumachen. Ja.
Nee, das ist aber bei uns tatsächlich auch immer wieder oft das Thema, wenn ich irgendwo in Deutschland unterwegs bin, dass man immer sagt, das ist ja typisch im Osten so. Und dann kann ich aber immer wieder antworten, dass 20 Kilometer entfernt hier das Bundesland Bayern anfängt mit der Stadt Coburg, die finanziell tatsächlich eine ganz andere Liga darstellt. Und selbst die Steuern auf Wahlergebnisse ähnlich Sonneberg hin. Da sieht man dann einfach, dass es daran nicht liegt. Aber auch diese Leute, ich glaube, man hätte ihnen einfach Perspektiven bieten müssen. Die Politik hätte ihnen Perspektiven anbieten müssen und sagen, ja, das tut uns sehr leid, dass der örtliche Fleischer zumacht. Es ist auch unser Versagen, weil wenn ich sehe, dass ich hier bei uns im Ort alle zwei Stunden, wenn ich Glück habe, ein Bus fährt, Das sind ja gewachsene Probleme. Das sind ja keine Sachen, die von heute auf morgen. Es ist runtergespart worden bis zum geht nicht mehr. Und da war noch keine AfD am Horizont zu sehen, als diese Probleme angefangen haben. Und die mangelnde Selbstreflexion aller Politiker, die seit dieser Zeit im Amt sind, und hier in Sonneberg haben wir das, wir haben sehr viele Kommunalpolitiker, die das nicht in ihrer ersten Legislaturperiode hier erledigen, da kommt gar kein Bewusstsein auf, dass man da schon über Jahre hin entweder gepennt hat, es nicht sehen wollte und vielleicht jetzt auch mal langsam anfangen müsste und den Leuten erklären müssen, sich gerade machen und sagen, ja, da haben wir versagt. Dann könnte man vielleicht Leute zurückgewinnen und sagen, ja, dann lasst uns mal schauen, was ihr die nächsten 2-3 Jahre hinbekommt, dann seid ihr vielleicht für mich auch wieder wählbar. Aber im Moment...
Das ist ein bisschen leichter, Rojo, aber...
Herr Wonke?
Ja. Ja, da muss ich jetzt mal als Kommunalpolitiker auch einhaken. Ich kann Ihnen wirklich nur empfehlen, schauen Sie sich das mal an. Das ist eben nicht so leicht. Das Geld kommt ja nicht aus der Steckdose, sondern muss ja irgendwie erwirtschaftet werden. Und wenn man halt große Busse leer durch die Gegend fahren lässt, dann muss halt auch gefragt werden, inwiefern das sinnvoll ist. Das ist das Gleiche wie mit den Kneipen oder dem Fleischer. Na, wenn da keiner, wie Sie auch richtig gesagt haben, wenn da keiner hingeht, dann wird er eben geschlossen. Und das ist einfach auch eine große Schwierigkeit für den ländlichen
Raum. Aber ein regional fahrender Bus, der nur 1 oder 2 Personen transportiert und natürlich ein Minusgeschäft macht und subventioniert gehört, ist ja wohl nicht zu vergleichen mit einem millionenschweren Stadion, was in einem der kleinsten Landkreise Thüringens gebaut wird. Ich weiß gar nicht, wie viele Subventionsprojekte hier laufen, die in keinem Verhältnis stehen zu der Notwendigkeit.
Nehmen Sie uns kurz mit, welches Stadion meinen Sie? Nehmen Sie uns kurz mit.
Wir haben ja ein, sag ich mal, ein neues Fußballstadion, ein großes Areal mit mehreren Fußballplätzen, alles drum und dran. Auch viel ist immer kommuniziert worden für die Jugend, für den Sport, für die Zusammenkunft. Das Problem ist leider nur ein sehr elitärer Kreis an Leuten darf diese Anlage überhaupt nutzen. Man kann nicht einfach als Jugendlicher dorthin gehen. Man verspricht den Jugendlichen hier seit Jahren einen Skatepark, wo sie sich einfach treffen können. Man hat aber provisorisch erstmal den Alten weggerissen. Aber das, wie gesagt, das sind einfach Millionen Ausgaben, die den Leuten eben gegenüberstehen. Für mich ist aber kein Geld für einen regionalen Bus da. Warum? Auch die Kommunikation darüber. Katastrophal. Es mag ja auch sein, dass es Sinn macht, vielleicht dieses Stadion. Aber warum erklärt es niemand den Leuten? Warum fühlt sich kein Kommunalpolitiker bemüht, es dem Wähler zu erklären?
Herr Rojo, darf ich
Herr Henning, gerne.
Einwerfen? Regionaler Bus. Wenn der Bus gut frequentiert ist oder frequentiert wäre, bin ich sicher, dann wird es auch Angebote geben. Aber wenn das Busangebot kaum angenommen wird, dann können Sie in der Tat auch keinen großen Bus dann einsetzen. Und unser Busverkehr ist aufgrund von Kapazität und eben aufgrund von Geld primär am Schülerverkehr ausgerichtet. Und im Regionalverkehr sind Schwerpunktlinien, und dann müssen Sie sicherlich, und das gilt für Sonneberg genauso wie für das Eichsfeld, mit hinzunehmen. Wir haben kleine Orte. Die Möglichkeiten sind sehr begrenzt, den ganzen Tag über kleine Orte regelmäßig eben auch anzufahren. Also es kommt alles an seine wirtschaftlichen Grenzen, und da sind wir dann wieder dicht beieinander. Wir sind in marktwirtschaftlichen Umgebungen unterwegs.
Katjan, jetzt vielleicht.
Ich damit? Ja, genau. Gerne. Ich warte schon die ganze Zeit auf den Moment, wo ich einhake.
Sehr gerne.
Genau. Also das Thema Mobilität ist natürlich, es gab ja jetzt noch andere Themen der Daseinsvorsorge, sind natürlich bei uns in der Uckermark. Wir sind natürlich da ein sehr, sehr geprägtes Land von, oder ein Landkreis, wo natürlich das ein Riesenthema ist. Ne? Wenig Menschen, riesengroße Fläche, wenig Städte oder auch nur 4 kleinere Städte letztendlich. Und das ist natürlich das, was hier auch viele umtreibt. Diese O-Töne, die wir gehört haben, das sind Dinge, die ich in den letzten Wochen ganz, ganz viel gehört habe. Und da ist auch niemand mit zufrieden, und das ist auch nicht zufriedenstellend, und das kann auch nicht wirtschaftlich sein, und das darf auch nicht marktwirtschaftlichen Regeln unterliegen. Also ich glaube, da gehen wir hier ein bisschen auseinander vielleicht. Das wird nicht sein. Also das ist eher eine Entscheidung, was mache ich mit dem Land, also mit dem ländlichen Raum? Entscheide ich mich dafür oder entscheide ich mich sozusagen dagegen? Ich weiß, dass da ein ganz großes Ringen ist. Das hat auch viel mit Landespolitik zu tun. Also viele Stellschrauben werden auf der Landesebene letztendlich dort gestellt. Und da ist immer die Frage, wer ist da vertreten? Wer hat den Blick für den leeren ländlichen Raum? Oder wer bringt die Stadtperspektive mit? Und deswegen haben zum Beispiel auch beim Wahl-O-Mat so einige Thesen haben halt nicht funktioniert. Wenn man aus der ländlichen Perspektive geguckt hat, würde man ganz anders Ja oder Nein dazu sagen als aus der städtischen Perspektive. Also es ist halt immer alles sehr komplex. Das wissen wir ja auch. Es ist keine Ausrede. Komplexität darf keine Ausrede sein. Es ist eher eine Frage, um nochmal auf diese O-Töne zurückzukommen, die vorhin Köln waren. Genau, das ist das, was die Leute umtreibt, was sie auch zu Recht aufregt, ob die das jetzt, ne, also das sind natürlich auch persönliche Geschichten, aber also dann sozusagen eine Entscheidung vielleicht auch in eine politische Richtung zu treffen, wo man auch nicht genau weiß, ob da eine Antwort kommt. Das können wir jetzt niemandem unterstellen. Ich habe das in den letzten 3 Wochen aber viel erlebt, dass dort Dinge in einen Topf geworfen wurden und ich nachgefragt habe oder wir nachgefragt haben, was hat denn jetzt das eine mit dem anderen zu tun? Sagen Sie doch mal. Und dann kam aber kein Zusammenhang. Und es wird dann sozusagen trotzdem in die Richtung gewählt. Und das ist sozusagen dieser merkwürdige Protestteil da dran, ne? Dass wir diese Probleme hier haben, gerade im ländlichen Raum mit den Strukturen, mit der Infrastruktur, mit den Apotheken, die hier geschlossen haben oder schließen werden, Ärzteversorgung und so weiter, alles. Irgendwie alles schlimm. Und trotzdem eben genau die Kommunalpolitik in unserer Runde weiß, es ist irgendwie so ein Ringen da drum. Und eigentlich sind es so ganz große systemische Fragen. Ja, wie wirtschaftlich darf denn was sein? Was können wir uns dann eigentlich leisten? Da sind Leute mit überfordert, auch da die Antworten mitzugeben. Und das andere, was vorhin jemand in der Runde schon sagte, okay, wie kriege ich es denn an die Leute? Mit welcher Form der Kommunikation? Und wie viel sind Menschen bereit, auch zu lesen, zu hören, zuzuhören, ins Gespräch zu gehen und nicht gleich sich so angriffig alles in einen Topf zu werfen, einmal groß umzurühren.
Dann nehme ich das mal kurz jetzt ganz zum Ende der Sendung. Herr Wonke, an Sie die Frage vor der Bundestagswahl im nächsten Jahr. Vielleicht kriegen wir sie auch schon früher. Wir haben Krise, wir haben Komplexität. Wie könnte denn eine neue Erzählung aussehen?
Ich glaube, es braucht eine Erzählung, die zeigt, dass wir Dinge auch schaffen können. Gerade zum Beispiel auch, wenn wir in ostdeutschen Kommunen unterwegs sind, und das mal vergleichen, wie es in westdeutschen Kommunen aussieht, da sieht das nicht viel besser aus. Da ist der Bürgersteig genauso wenig gemacht, wenn man sich im Ruhrpott oder so umschaut. Die haben genauso große Probleme. Es wird bloß im Osten in der Selbstwahrnehmung immer so autosuggestiv erzählt, mit uns geht's schlecht. Nee. Erstens geht's den meisten nicht wirklich richtig schlecht. Dann darf man mal im Flüchtlingsheim vorbeischauen, wenn man Leute sehen will, denen es mal schlecht ging oder immer noch schlecht geht. Und wir müssen einfach eine Erzählung haben, die in die Zukunft gerichtet ist. Wir müssen sagen, ja, der Klimawandel ist eine große Herausforderung, aber es ist auch eine Riesenmöglichkeit, neue Techniken zu etablieren. Es ist die Möglichkeit, sich eben nicht mehr von demokratisch-kritischen Staaten abhängig zu machen. Wenn ich immer nur erzähle, und das ist ja die Strategie der Extremisten, die sagen ja, weil es ist alles schlecht. Und wir müssen einfach dem eine positive, starke, gut motivierende Erzählung entgegensetzen und dann kann man das auch gewinnen wieder.
Und Herr Henning und Herr Rochow, ganz kurz auch an Sie die Frage.
Also ich würde mir wünschen, als erster Punkt, dass vielleicht alle Vertreter demokratischer Parteien, der etablierten Parteien, sich einfach langsam mal darüber im Klaren werden, wer der Feind der Demokratie aktuell in Europa oder auch in Deutschland und bis auf die Kommunalebene runter ist. Und jedem CDU-Politiker möchte ich an die Hand gehen, es sind nicht die Grünen. Es ist das Rechtsaußen. Und demzufolge würde ich mir auch wünschen, da ich und Freunde gerade im Landkreis Sonneberg zu einem sehr elitären Kreis gehören, die sich noch trauen, gegen Rechtsextremismus sich stark zu machen, sich gerade zu machen und da vielleicht auch die etablierten Parteien ein bisschen Unterstützung. Es ist klar, dass sie nicht alles alleine machen muss. Die Zivilgesellschaft selber soll sich auch bemühen müssen. Aber da würde ich mir einfach wünschen, dass man den Rechtsextremismus tatsächlich so wahrnimmt, wie er ist, dass er gefährlich ist und dass er bekämpft gehört.
Werner Henning.
Ich wünsche mir im Sinne von Herrn Wonke einen positiven Ausblick, positive Erzählung nach vorn, Hoffnungsvolles in die Welt hineingehen und dass ein jeder an seinem Platz, an dem er steht, diese Grundprinzipien anwendet und dieses positiv gestaltet und eben auch nicht zu viel permanent von dem Staat erwartet, sondern selbst löst, was er lösen kann.
Katja Nils, auch wenn die Zeit knapp ist, möchte Ihnen auch noch kurz die Gelegenheit geben.
Zivilgesellschaft, glaube ich, finde ich auch, muss es viel selbst an die Hand nehmen, aber durchaus mit Rahmenbedingungen und mit Unterstützung unbedingt. Und es braucht eben diese Räume für Erzählung, damit eine Erzählung überhaupt erzählt werden kann. Und dazu braucht es Räume, es braucht da auch Unterstützung, dass man das vor Ort leisten kann.
Das war unsere Diskussion nach den Landtagswahlen in Thüringen, Sachsen und Brandenburg mit dem früheren CDU-Landrat Werner Henning aus dem Eichsfeld, Katja Nils von der Bürgerstiftung Barnim-Uckermark, dem Gastwirt Marcel Rochow aus Sonneberg und dem SPD-Bürgermeister Maximilian Wonke aus Panketal. Und ich empfehle Ihnen noch eine Veranstaltung am Tag der Deutschen Einheit in Leipzig. Geht der Osten eigene Wege? Das diskutieren wir zusammen mit dem Sender Phoenix am 3.10. um 18 Uhr im Kupfersaal. Anmeldeinformationen finden finden Sie dazu auf der Website von Phoenix. Und dort geht es vor allem um Ihre Fragen, die Sie unter anderem an Wolfgang Thierse, Dirk Neubauer und andere Gäste richten können. Ich bin Sina Fröndrich, danke fürs Zuhören. Tschüss und bis zum nächsten Mal.